Hallo, grüß euch, willkommen zurück zu Daily Game. Ja, wir zeichnen heute relativ bald am Tag auf. Ich möchte mich gleich entschuldigen, es hat letzten Sonntag kein Update von uns gegeben. Weil, ja, wir sind einfach alle krank. Wirklich. Wir sitzen auch da, alle irgendwo so im Couch-Knotz-Kuschelpullover, sind teilweise auf Mats, weil wir es sonst nicht geschafft hätten, da zu sitzen. Aber wir haben gesagt, nein, wir zeichnen jetzt auf, wir machen das einfach zu dritt. Und ich begrüße bei mir einmal den definitiv auf Medikamente aufgeputschten Michi.
Ja, guten Abend, guten Abend.
Die gerade frisch erkrankte und sich auf das Mikro, also auf den Sessel gequälte Ari.
Hallihallo.
Und ich bin eigentlich ein kommentierender Bazillenschleuder, der Sinan. Was sag ich? Ja. Wir werden heute vielleicht nicht unsere gewohnte Energy und Tempo an den Tag legen, aber es ist nicht so tragisch. Wir sind da nur Menschen,
Also
zumindest.
vielleicht die Folge auf eineinhalbfacher Geschwindigkeit hören und setzen.
Genau. Ja, das ist ein guter Plan. Horst es auf eineinhalbfacher Geschwindigkeit, dann klingen wir wie sonst.
Aber hey, es kommt ja
Funktioniert.
sonntags raus und da ist ja sowieso immer alles gechillter, also von dem her.
Ja. Moment, du hast genauso einen Zwerg daheim wie ich. Sonntag und
Ich
Ruhe
rede
und
auch nicht von mir.
gechillt.
Ich rede von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Vielleicht. Who knows?
Who knows, ja. Gut, ja, ihr habt es am Titel der Podcast-Episode schon gesehen. Wir plaudern heute über The Umbrella Academy. Wupp, und ich habe mir jetzt wirklich, ich freue mich gerade so sehr, dass ich diese Folge mit Michi und Ari aufnehmen darf, weil die beiden sind nicht nur sehr kompetente und seriöse Mitpodcaster, die meiste Zeit, sondern im heutigen Falle auch die vorbereiteten Podcaster. Die haben richtig Unterlagen ausgedruckt wieder mal und so zeigt. Ja, Ari hat es vorgeschrieben, der Michi hat es zumindest ausgedruckt und gelesen. Ich weiß von der Existenz der Unterlagen. So sind wir vorbereitet heute.
Das ist Teamwork.
Das ist Teamwork, ja.
Ja.
Ich habe mir die Serie angeschaut. Ich habe extra nur die finale Staffel gebinged, obwohl mir abgeraten wurde, es fertig zu schauen. Und sage
Aber
jetzt
dazu später mehr.
dazu später mehr. Ah ja, Spoilerwarnung. Wir werden alles zerspoilern, was man spoilern kann. Aber wer bis jetzt nicht fertig geschaut hat, braucht es auch nicht.
Obwohl
Gut.
es ist jetzt nicht Game of Thrones tragisch, aber es reiht sich schon ein.
Boah, hey, ehrlich, wir konnten mal eine Game of Thrones Folge machen und dann da eine Riesendiskussion anfangen, weil ich mag das Game of Thrones Ende. Ich mag die finale Staffel Game of Thrones. Ich hab's richtig gern. Ja, ich sehe deinen Blick, Michi, und Aris betretenes Schweigen ist zu hören. Oder eben nicht.
Ich rede mich jetzt auf die Medikamente aus, ja, ist in Ordnung.
Na,
Ich muss eine Bombe platzen lassen.
Platz einmal.
Ich habe es noch nicht gesehen.
Das ist
Game of
nicht.
Thrones. Ich habe Game of Thrones bis jetzt
Also
nicht
Game of
gesehen.
Thrones generell nicht.
Generell.
Sieben Staffeln hast du schnell durch.
Ganz ehrlich, Ari, wann du Game of Thrones anfängst, die meisten Leute sagen, das geht um ganz viel Sex und Inzest und alles drum.
Ja.
Ja, die erste Staffel ist sehr fokussiert, sehr stark sexuell, aber so Ende zweiter Staffel fängt wirklich die Intrige und die Politik an und das wird so viel geiler.
Ich
Wirklich.
habe vereinzelte Szenen gesehen, weil mein Mann es halt geschaut hat und ich halt immer wieder was aufgeschnappt habe, aber so aktiv selber habe ich nicht geschaut.
Ah, trust
Ich
me,
wurde
es
aber
wird dir Spaß machen.
sehr oft mit Arya verglichen, in general.
Nachdem ihr mittlerweile ein bisschen in deinen Rolling Madness Podcast reingehört habt, dir wird Allah schon wegen der Dialoge wird dir Game of Thrones taugen. Sowas von. Aber wir sind nicht bei Game of Thrones, wir sind bei Umbrella Academy. Und Ari, du hast die, glaube ich, am besten von uns dreien vorbereitet und auch so ein bisschen in die Comic-Lore reingelesen. Da muss ich gleich mal verwechseln. Ich habe nicht einmal gewusst, dass das auf Comics basiert. Ich habe geglaubt, dass
Dark Horse Comics.
Dark Horse dann was anderes.
Ja. Horse. Genau, die erste Ausgabe dieser Comicreihe ist nämlich
Hast du das gerade
2007
gesehen? In
entstanden.
mich, Michi hat es gerade voll geschreckt. Der ist gerade gesprungen vom Sessel.
Okay, wir schneiden die Folge.
Nein,
Danke.
ich schneide genau gar nichts, das bleibt fix drin.
Zum Glück sind wir ein Audioformat. Boah. Also
Aber
jetzt
jetzt
wirken die Medikamente. Jetzt
gibt
wirken die schon.
zufällig gerade so die Augen geschaut, auf einmal hupst du vom Sessel.
Ja, weil plötzlich
Ich
mein
bin
Mann neben mir steht und ich höre nichts. Ich habe die Kopfhörer
hier. Oh,
auf.
shit.
Ich bin komplett verlegt. Auf einmal steht mein Mann neben mir und denkt, what the fuck? Aber entschuldige, ich wollte es nicht unterbrechen. Wir waren bei Dark House, Horses.
Genau, Dark Horse und Horses und Ari. So, ja, wie alt sind die Comics?
2007, die erste Ausgabe dieser
Okay,
Comicreihe
also eh
ist
noch was sehr
2007.
Junges.
Ja, eigentlich schon. Und deswegen ist es halt so cool, dass es so schnell eben umgesetzt wurde in eine Serie, die ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann ist die erste Episode rausgekommen?
2019.
Ah, okay. Ja. Das ist so gesehen für schon schnell eigentlich.
Ja, es dürfte relativ lange gedauert haben. Also ich glaube, das war ein recht lange rechter Streit, weil verfilmt hätte es ja schon viel länger werden sollen. Also zu den Comics nur ganz kurz, du wirst es wahrscheinlich eh dabei haben, aber das ist jetzt nicht nur von den Dark Horse Comics, sondern der Autor ist ja eigentlich eine nicht ganz unbekannte Person.
Genau.
Zumindest wenn man Musik
Es ist der
hört.
Verlag von Dark Horse.
Genau. Und
Ich
ups.
wieder Dark Hose.
Horse.
Okay,
Und
wer ist der Autor jetzt? Dazzle Me?
der Leadsänger von My Chemical Romance.
Ja.
Ich werde den Namen
Ah.
fix falsch aussprechen. Gerard Way.
Ja. Klingt
Und
richtig.
ja, das war ein recht langer Kampf, soweit ich das mitbekommen habe, so im Hintergrund. Es hätte schon mal, glaube ich, sogar verfilmt werden sollen. Da war Warner und ich weiß nicht, wer alles im Gespräch, hat aber nie gesagt, möchte machen. Netflix dürfte ihm ein Angebot gemacht haben, das er nicht abschlagen konnte. Und dann ist die ganze Sache bei Netflix 2019 rausgekommen.
Ich habe mir jetzt einmal einfach auf Google mal Bildersuche aufgemacht, damit ich mal die Charaktere mir anschaue in den Comics. Kann das gerade nur so schwer zuordnen, wer da wer ist. Aber okay, das hat einen sehr interessanten Look, finde
Ja,
ich.
also es gibt ja Szenen in der Serie, wo du immer wieder Comichefte siehst, wo sie so dargestellt werden und das sind genau die Comics.
Okay.
Ha.
So, aber Ari, heißt es, dass die Comics dann so erfolgreich waren, dass die Leute gesagt haben, okay, das müssen wir verfilmen, oder ist wirklich nur, weil das zufällig jemand sich ausgedacht hat, den man halt kennt?
Das ist eine Frage, die ich dir gerade nicht beantworten kann. Michi, hast du das zufällig am Schirm?
Es war, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, so ein schleichender Erfolg. Also es war dann so dieses typische ne, Word-Mouthing, durchs Reden kommen Leute zusammen. Und dann hat sich der Erfolg ziemlich schnell eingestellt. Es hat aber auch lang gedauert, bis bei uns oder bis die Comics auf Deutsch überhaupt zu haben waren. Weil 2007 sind sie eben in den USA erschienen. Und erst 2009 sind die dann überhaupt ins deutschsprachigen Raum gelangt. Und ja, hat schon so seine Fanbubble auf jeden Fall. Aber war
Aber
jetzt nicht unbedingt jetzt so der einschlagende Erfolg. Oder es war auf jeden Fall nicht so mainstreamig, wie es vielleicht wie's DC oder Marvel Comics waren. Aber auf jeden Fall in ihrem Kreise. Ich würde so einreihen, ein bisschen so wie Spawn oder die Spawn-Reihe, wenn man die kennt, die ja auch eine riesengroße Fangemeinde hat, aber das auch eher so ein, ja, Bubble-mäßig ist.
wenn die Fangemeinde wird halt voraussichtlich wegen My Chemical Romance kommen sein, unter anderem.
Genau.
Und die Band ist ja jetzt auch nicht so unbekannt.
Das ist, also mich flashen gerade die Comic-Charaktere. Ich bin da so versunken in diesen Bildern. Also mal abgesehen davon, dass die Unterschiede sehr gravierend sind, finde ich fast sogar. Der Zeichenstil ist ja, hat was von Tim Burton-eskem Zeichnen, finde ich.
Das auf jeden
Wundert.
Fall, ja. Also, nein, es ist, ich glaube, der Zeichner, der hat brasilianische Comiczeichner, Gabriel Bá. Wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen, aber es liegt nur an den Medikamenten. Hat er schon so seine, no, die, ja, du hast es richtig gesagt, so die Burton-eske Ansicht davon übernommen. Also jetzt nicht überall, aber so, man kennt schon Sachen, das ist richtig.
Ich meine, der am meisten herausstechen dort für mich jetzt bei den Comics, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer aus da draußen, am meisten herausstechen tut Luther, also Number One, der ja in der Serie gespielt wird von Tom Hopper, den wir ja aus Game of Thrones kennen.
Also wir kennen ihn.
Dickon Tarly. Und der wird so mit so einem übermuskulösen, bepelzten Körper immer gezeigt. Und da ist er zwar auch übermuskulös bepelzt, aber das wirkt eher wie so ein Bio-Exo-Anzug als wie sein eigener Körper, zumindest auf den ersten Blick. Aber es ist ein massiver, massiver Mensch, der Übermensch, quasi mindestens 4 Köpfe größer als alle anderen. Was ja Tom Hopper nicht ist. Also da fällt mir der massivste Unterschied auf jetzt auf den ersten Blick.
Und ich glaube, da haben sie einfach versucht, für die Serie das irgendwie so darzustellen, dass sie nicht Unkosten von FX
CGI
brauchen,
wahrscheinlich.
CGI brauchen, ja, und haben halt diesen Affenanzug gesteckt.
Finde ja sehr, sehr geschickt. Er hat ja trotzdem cool, entsprechend eindrucksvoll ausgeschaut, also hat schon passt,
Ja.
finde ich. Also es war jetzt keine Kritik, es war nur so, okay, da fällt mir der direkteste Unterschied auf. Und halt in den Comics haben sie eine Masken anscheinend immer auf, was sie in der Serie als Erwachsene dann gar nicht mehr haben. Okay. Ari, sind die Stories der Serie angelehnt an die Comics oder
Ja.
ist das eins zu eins übernommen?
Nee, nicht ganz eins zu eins, weil natürlich in weiterführender Staffel ja die Schauspielerin sich ja umoperieren hat lassen. Und das wurde dann auch in der Serie übernommen, dass
Du
das
meinst
Vanya.
Ellen Page, die jetzt Elliot
Genau.
Page heißt
Genau,
und
danke.
von Vanya dann auf Victor.
Genau, und das fand ich eigentlich auch sehr eine sehr schöne Art, diese Transition mit aufzunehmen in die
Das
Story.
ist sonst nicht schlecht gelöst, ne?
Ja. Aber ansonsten, es natürlich, wie wir ja oft wissen von anderen Comic-Verfilmungen, man kann ja nicht alles eins zu eins übernehmen, weil es halt teilweise auch gar nicht umsetzbar ist. Aber in diesem Comic scheint doch vieles übernommen worden zu sein.
Ohne jetzt
Okay.
groß auf die finale Staffel zu spoilern, weil das werden wir noch machen, aber ist die Geschichte wirklich so ausgegangen in den Comics? Gehen die Comics genauso aus?
Die ist noch nicht fertig, die Comicreihe.
Ah, die ist nur nicht fertig.
Es kommt oder es soll angeblich noch ein Volume 5 kommen. Ja. Also die hängt noch quasi im Werden, laut Macher. Aber da warten die Leute jetzt auch schon drauf. Eben nicht so lange wie auf das neueste Game of Thrones Buch, aber sie warten schon drauf. Und sie haben halt, also rein jetzt genau Vergleich, wenn du nimmst Volume 1 von den Comics und Staffel 1 der Netflix-Serie, da haben sie sich ziemlich dran gehalten. Also die heißt doch Apocalypse Suit
Genau.
und ist quasi Staffel 1 und passiert auch genauso. Ich glaube, da haben sie nicht viel reingemischt. Das endet dann auch so. Teil 2 ich
Dallas.
glaube, in Alice schon?
Ja, also die Hauptstory-Arcs in den Comics sind in
Ah ja,
drei Bänden.
stimmt.
Die Apocalypse Suite, Dallas und Hotel Oblivion. Das sind
Genau.
die drei Main Arcs im Comic.
Genau, und also es gibt dann noch das vierte soll dann die Sparrow Academy werden, das ja in Staffel 3 übernommen worden ist. Also ich glaube, Hotel Oblivion und Sparrow Academy haben sie ein bisschen zusammengemischt
Zu einem, ja.
für Staffel 3.
Genau. Ja, Staffel 3 war auch sehr, sehr viel eigentlich vom Lore her. Vom Lore her.
Ja, absolut. Also das war schon so ein bisschen Lore-Dump. Also wir haben uns dann nochmal, irgendwann Mann und ich haben uns dann nochmal kurz vorher angeschaut und ich habe mir gedacht, so, what the fuck, so lange ist doch noch gar nicht her. Ich habe mir die Hälfte nicht gemerkt, was da passiert.
Ja.
Und ja, von dem
Weil
her war halt dann der Weg zu Staffel 4 schon, ein bisschen rocky.
ja, das wird halt daran gelegen haben, dass sie eben nicht mehr als 4 Staffeln hatten, die sie halt mit den Comics quasi abdecken mussten und das halt alles ein bisschen zusammengestaucht haben. Und das hast du halt auch gemerkt, weil das ein bisschen too much war, weil allein, ich meine, wenn du bedenkst, dass die Comics Hotel Oblivion ein ganzes Band ist
Ja.
und das wird dann in einer Staffel abgehandelt mitsamt der ganzen Sparrow-Geschichte. Jo. Bittle too much. Aber man hat sich's halt trotzdem angeschaut, weil, ja, du willst halt doch irgendwo wissen, wie es weitergeht. Ab dem Zeitpunkt, wo du es angefangen hast zum Schauen. Und, I mean, ganz ehrlich, schauen wir es uns nicht alle wegen Five an. Weil der Pur einfach so großartig ist in seiner Performance.
Stimmt, das war ein
Also,
geniales Casting.
ich habe wirklich von Staffel 1 zwei Leute gefressen gehabt. Klaus,
Oh
gespielt
ja.
von, wie heißt der? Sheehan, Robert Sheehan. Und eben Five vom Gallagher-Burm.
Ja.
Holy shit, also dieser, ich hab da schon gesagt, was auch immer der in Zukunft spielen mag, Filme,
Ja.
Serien, was, ich will alles sehen von diesem Kerl. Das
Same.
ist so ein begnadeter Schauspieler. Der spielt alle anderen an die Wand. Und
Ja.
zwar absolut gegen die Wand. Es ist wirklich in jeder Staffel, aber bis zum
Ja,
Schluss.
das ist so arg. Das ist
Man
so arg.
sieht, dass er in Staffel 4 durchaus schon ein reifer junger Mann ist. Also das ist kein Bub mehr, sondern wirklich ein junger Mann. Und ein bisschen Schnittchen muss man ihm auch lassen. Bis auf den mexikanischen Pornobart. Der steht ihm nicht so.
Na.
Aber das ist schon ein Schnitterl, der Bub. Und der, wie gesagt, schauspielerisch, holy shit, was für ein Talent. Und ich will alles sehen, wo der je mitspielt.
Absolut. Also
Ich
von
sehe
dem
gerade,
werden wir auf jeden Fall sehr vieles noch sehen.
wir haben in der, ich weiß, ich bin ja so ein OV-Nazi, ich schaue alles nur auf Englisch und ich sehe
Same.
gerade, die Namen der Comic-Charaktere habe ich gerade aufgelistet und die heißen in den Comics komplett anders. Wir haben Five, über den wir uns gerade unterhalten, von dem wir nie einen Namen erfahren. Der heißt immer nur Five. Alle anderen haben irgendwelche wirklichen Vornamen, aber er heißt einfach immer nur Five. Der heißt im Comic The Boy. Dann haben wir Diego, Number Two. Kraken, was irgendwie witzig ist, weil das ja eigentlich in Ben sei Ding ist, dass der Kraken ist. Dann haben wir Spaceboy, das ist Number One, Luther. The
Das ist ja,
Rumor,
ja.
Number Three, das ist dann Allison. The White Violin, das ist dann Vanya, dann Victor. The Seance, Klaus. Und Horror ist Ben. Und Reginald Hargreaves heißt The Monocle. Also das ist irgendwie ganz, ganz strange.
Naja, aber das ist jetzt von den Comics, was du
Das
gesagt
ist
hast.
die Namen der
Genau, aber die
Comic-Charaktere.
kommen ja schon auch vor in der Serie, weil Spaceboy.
Spaceboy Show, aber ich habe noch nie gehört,
Ja.
dass irgendwer zu Diego Kraken sagt.
Das ist das Einzige, was nie wirklich aufgenommen wurde, weil.
Und Allison wird auch nie The Rumor genannt,
Doch.
sondern die nennen es nur Allison.
Doch,
Wann?
doch, doch, doch.
Wirklich?
Ja.
Und The White Violin, das ist für Vanya ist das Staffel 1 eine Sequenz, in der sie zur
Ja.
White Violin wird. Und später Victor macht es nie wieder mit der Violine.
Ja.
Greift er ja nie wieder an. Und wann nennt irgendwer Klaus das Seance? Er macht Seancen, ja, aber niemand nennt ihn
Ja.
so.
Na, aber also der Rumor hat man schon oft
Okay.
gehört
Nein, The
eigentlich.
Rumor. Ja, sie, weil sie sagt, I heard a rumor.
Ja.
Aber keiner
Na,
sagt,
aber
hey, Rumor, get over here. Manche sagen, Allison, can you rumor that guy? Or Allison, would you rumor that? Und so weiter. Das ist so, Allison rumor him. Aber keiner sagt,
ja.
hey, Rumor. Keiner nennt sie so.
Okay, ja, das schon, aber
Das ist mehr
Spaceball
so wie so ein Pokémon-Ding. Sie sagt, I heard a rumor. Ja, das.
schon.
Spaceboy, der fällt tatsächlich das
Ja.
ein oder andere Mal, aber sonst
Kraken war, ich weiß jetzt nicht, der Kraken war doch
Diego,
der,
Kraken ist Diego.
ich weiß, aber in der letzten Staffel ist ja dann quasi der Ben eigentlich zu diesem
Genau.
Tentacle-Ding geworden.
Und da steht aber, Ben hasst Horror. Crazy
Ja.
monsters under his skin. Oh no, a parallel dimension of unsavory feeling.
Ja,
Ja.
aber das beziehen sie ja nur quasi die Horror auf die, so jetzt helft's mal kurz, Lovecraftian-Geschichte, der große Cthulhu, das quasi als der Horror ist und deswegen seine Tentakel.
Bin ich ganz bei dir, bin ich ganz bei dir. Aber halt, trotzdem ist der Name Kraken für ein Diego irgendwie
Ja,
strange.
das ist, ja.
Erst
Ja,
recht, wenn
aber
man
da
es.
kommen wir wieder auf das zurück, was wir, ich glaube, privat geredet haben, Michi, mit der Tatsache, dass sie sehr viele Sachen. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
Okay, hier wirken die Medis noch nicht so gut.
Moment. was wollte ich denn jetzt sagen, Herrst? Wo die Tatsache, dass ja vieles irgendwie, genau, dass sie ja nicht ganz auf die, nein, Sinan, wir haben geredet. Die Tatsache, dass sie auf sehr viele Sachen nicht mehr ganz eingegangen sind, die Kräfte, die sie am Ende bekommen haben in der letzten Staffel.
Da haben wir geredet.
Ja.
Ah ja, stimmt. 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 Da wird ein Audio geschickt, gell?
Genau.
Ja, das ist wirklich was in der letzten Staffel, ohne die jetzt groß zu besprechen, aber da verändern sich die Kräfte der einzelnen Mitglieder. Auf die wollen wir vielleicht gleich noch ein bisschen eingehen. Da kriegen sie alle irgendwie neue Kräfte und das. Das wird nie weiter ausgearbeitet.
Ja.
Das ist, die zeigen das ein oder andere Mal einen neuen Einsatz einer Kraft. Speziell zum Beispiel bei Allison, die dann plötzlich nicht mehr jemand rumoren muss, sondern einfach nur quasi per Gedankenkontrolle das macht. Aber so wirklich drauf eingegangen wird nicht.
Ja.
Aber kommen wir mal zu den Kräften. Und ich gehe jetzt der Nummerierung nach durch und mit den Comic-Beschreibungen, die ich da habe.
Okay.
Und dann vergleichen wir mal, was davon sehen wir in der Serie. Wir haben Luther Hargreaves, Number One Space Boy im Comic. Leader of the Umbrella Academy, his head was transplanted to the body of a gorilla due to an accident on his mission to Mars.
Ja.
Also in der Serie war sie nichts von einer Transplantation. Sondern der ist halt einfach so irgendwie so halb Gorilla. Und er war meines Wissens halt von der Serie her nicht am Mars, sondern am Mond.
Ja.
Ja. Und Luther ist irgendwie ist unverwundbar. Also zumindest in der Serie kugeln dann ihm nichts. Wenn er angeschossen wird, das prallt irgendwie an seinem stählernen Affenkörper ab. Oder Gorillakörper. Und er ist unbockbar stark.
Ja.
Habe ich das soweit nur richtig?
Genau.
Number two, Diego, aka da jetzt Kraken. The Kraken was one of the seven children Sir Reginald Hargreaves adopted. He can hold his breath underwater. Nie gesehen in der Serie. And is skilled with knives. He seemed to be very rash and decisive, but also very caring. Skill of Knives, ja, er ist
Ja.
unglaublich geschickt im Nahkampf, Messerkampf, Messer werfen, aber eigentlich so ziemlich alles an Projektilgeschichten, sei das jetzt Wurfäxte, Wurfmesser, ob er einen Gegenstand wirft, ob er mit Waffen schießt, mit Pfeilen. Er ist extrem, er ist ein bisschen so wie Hawkeye mit allem.
Und das ist halt dann auch seine Superpower, die dann eben weggeht. Und das siehst du ja dann, weil dann zielt, da kann er ja nicht mehr zielen.
Ja.
Er schießt dann daneben oder wirft daneben.
Und dann kommt die Superkraft wieder und er kann dann irgendwie sogar, da hat er irgendwie fast so Bending Powers, da wirft er und die Sachen fliegen in Kurven. War das vorher nicht auch schon? Oder bitte mir das ein?
Glaube nicht so extrem, oder?
Aber er ist auf jeden Fall extrem starker Nahkämpfer und Waffenexperte. Der ist mit very rash and decisive, ja, der ist ein Hitzkopf. Eindeutig einer, der lieber macht, als drüber zu reden. Und das very caring, er wird uns ja dann irgendwann als Familienmensch sagt. Und das passt auch recht gut.
Ja. Aber ich weiß nicht, in der Serie wirkt er jetzt nicht unbedingt wie der ultimative Teamplayer.
Na, Teamplayer, wobei für ihn ist halt die Familie wichtig. Und sei es jetzt die Umbrella-Familie oder seine Familie, für die tut er alles.
Ja.
Auch wenn er ein Hitzkopf ist, auch wenn er teilweise unzuverlässig ist, aber wenn es um die Familie geht, da reißt er sich wirklich alles auf. Und das auch komplett rücksichtslos auf eigene Verluste.
Ja.
Next in line, The Rumor oder Allison
Aber
Hargreaves, ja? Yeah?
entschuldige, weil ich das gerade sehe. Generell der Unterschied zwischen den Comics und der Serie, was die Beziehung zwischen den Geschwistern angeht, ist, in den Comics ist die Dynamik zwischen den Geschwistern oft distanzierter und kälter. Und in der Serie zeigen sie generell mehr emotionale Bindungen zwischen den Charakteren, was eben dann in der Serie zu dramatischen Konflikten und Versöhnungen führt. Das ist ein großer Unterschied, was die Serie und die Comics angeht.
Weiß ich nicht, was mir da jetzt mehr gefällt. Ich meine, ich habe die Comics nicht gelesen, aber ich finde, diese geschwisterliche Dynamik hat mich eigentlich recht gut bei Stimmung gehalten in der Serie. Für mich persönlich.
Ich fand es insofern nett, weil sie ja doch irgendwo Adoptivkinder sind und sich halt doch irgendwie trotzdem wie eine Familie verhalten, weil sie ja zusammen aufwachsen. Und das fand ich halt doch irgendwie nett, dass sie das so gemacht haben in der Serie. Also ja. In der letzten Staffel ist es mir ein bisschen auf die Nerven gegangen. Weil da haben sie ein bisschen übertrieben, to be honest, für meine Verhältnisse. Meiner Meinung nach. Weil vor allem die Allison, na, Allison und Klaus, das war mir ein bisschen too much.
Wobei das finde ich war eher an dieser Charakteränderung vom Klaus, dass der plötzlich zu so einem extremen Schisser worden ist, vor allem und jedem so totaler Agoraphob. Und Angst, überhaupt irgendwas anzugreifen, was zerbrechen oder kaputt gehen kann. Ja, ganz, ganz weird. Aber wo wir gerade von Allison sprechen.
Ja.
Allison, The Rumor. The Rumor is a member of the Umbrella Academy. Whatever she says becomes true. So nicht korrekt. Also zumindest nicht in der Serie. In der Serie wird das anders dargestellt. Nicht, was sie sagt, wird die Wahrheit, sondern sie kann Menschen manipulieren, wenn sie dir sagt, quasi, I heard a rumor, quasi, ich habe ein Gerücht gehört, dass du dir jetzt unbedingt die Hose über den Kopf ziehen willst, dann kannst du dich nicht dagegen wehren und ziehst dir selber die Hose über den Kopf. Also sie kann manipulieren, sie kann ihren Willen durch diesen einen Satz anderen Menschen aufzwingen. Aber es ist nicht so, dass was auch immer sie sagt, automatisch wahr wird. Michi, du starrst so leer in die Kamera. Bist du nur bei
Sind die
uns?
Medikamente? Ja,
Ach
klar bin
so.
ich bei euch.
Gut, dann next in line, number five. Na, Moment, wir sind bei 1, 2, 3, 4. 4 ist dann Klaus. Na, 4 ist Ben. 4 ist Ben.
Ben.
Ben stirbt in der Serie. Weiß ich nicht, ob das dann serienakkurat ist, comic-akkurat ist, aber in der
Im
Serie.
Comic ist, entschuldige.
Bitte? Ne?
Im Comic ist Ben tot und hat überhaupt keinen Einfluss auf die Handlung.
Okay. Im Comic ist Ben einfach tot.
Ja.
Also in der Serie stirbt Ben und wird dann zu so einer Art Geister-Sidekick von Klaus, bis er durch die zweite Staffel mit der Sparrow Academy zurückgeholt wird. Das ist kompliziert.
Dritte
Und
Staffel.
dritte
Dritte
Staffel,
Staffel.
Entschuldige,
Ja.
dritte Staffel. Und Horror. Crazy monsters under his skin, oh no, a parallel dimension of unsavory feeling. I count three of them with exciting names, impossible to pronounce. Also da hast du quasi drei verschiedene interdimensionale Dämonenmonster in sich. In der Serie sehen wir nur das Tentakel-Ding, was die Welt vernichten soll. Dann, number four, eben Ben. Number five, auch genannt five. The Boy. Time traveling member of the Umbrella Academy. Time traveling, ja, aber auch einfach so Location Hopping. Also er kann sich von A nach B teleportieren und hat dann irgendwann herausgefunden, er kann sich auch in der Zeit teleportieren und landet dann auch in verschiedenen Zeitaltern, aber auch Zeitlinien, wie wir feststellen. Also es, aber da haben wir dann ein Multiverse of Madness.
Naja, das war ja das Problem. Er hat, der Vater hat immer noch gesagt, das soll nicht in der Zeit springen, weil das kann böse enden. Woraufhin er ja in einer anderen Zeitschleife für 40 Jahre, 49, wie lange?
Weißt du das?
Über 40.
Über 40 Jahre.
Also auf jeden Fall, er wird irgendwann zu einem sehr alten Mann, dem er sogar begegnet dann in Staffel 2.
Genau, also sehr, sehr crazy und ja, sehr ausgereizte.
Wobei ich diese Interaktion zwischen Old and Young Five habe ich so geil gefunden.
Ja.
Und wo sie sich gegenseitig einfach so hassen.
Da gibt es auch einen interessanten Unterschied, die Zeitreise-Elemente Comic und Serie. Im Comic ist die Zeitreise nämlich viel häufiger und viel bizarrer. Weil in der Serie sind die Zeitreise-Elemente zwar stärker rationalisiert und detaillierter, aber die Serie nimmt sich da viel mehr Zeit, um die Konsequenzen der Zeitreise zu untersuchen, was in der Serie halt, in den Comics anscheinend nicht so thematisiert wird.
Okay, cool. Aber ehrlich gesagt, was wir mit Zeitreisen und Multiversen für verwirrende Scheiße dann haben, sehen wir aktuell in so ziemlich jedem Franchise, was da existiert. Ich bin froh, dass es bei Umbrella Academy sich beschränkt hat auf gewisse Weise. Zum Schluss in der vierten Staffel ist es dann wieder mehr worden mit parallele Zeitlinien und so. Leicht
Die Zuggeschichte.
Ja, genau. Leicht verwirrend, weil da ist dann so richtig Time-Hopping gewesen, mal dort, mal da. Und das war mir zu wenig. Ich hätte zum Beispiel gerne ein bisschen mehr Interaktion gehabt, wo es da auf den jungen Five in der Postapokalypse getroffen sind. Das war, hätte ich cool gefunden. Und da, ja. Aber jetzt, Staffel 4 hat einiges verabsäumt. Von 5 zu Nummer 6, The Seance oder auch Klaus Hargreaves. Member of the Umbrella Academy with the ability to speak to the dead and take on their form. Take on their form habe ich in der Serie nicht gesehen. Er kann mit den Toten sprechen. Ja, Tote können seinen Körper übernehmen und quasi so kontrollieren. Und er selber irgendwie kann sterben und wiederkehren in die ersten paar Staffeln, immer wieder. Also Klaus mehr oder weniger unsterblich oder ist faktisch unsterblich.
Ja.
Was ihn zu einem ziemlichen Freigeist macht, so quasi, ja, mir kann eh nichts passieren, wenn er sauft und hurt und nimmt allerlei Drogen. Einfach das, er ist so die fleischgewordene, er ist der fleischgewordene Hedonist, mehr oder weniger. Es formt sich dann irgendwann ein ziemlich geiler Kult um ihn herum, weil auch Klaus irgendwie aus Versehen in der Zeit zurückgeschickt wird. Und er landet sogar dann in Vietnam. Also das ist ziemlich, also Klaus ist ein witziger, witziger Story-Arc. Ich finde, sie
ja,
haben...
Ja, so witzig finde ich den Story-Arc jetzt nicht, weil er in Vietnam landet und was ihm dort passiert und warum er dann so quasi so geschädigt unter Anführungszeichen zurückkommt. Mit den Soldaten, den er dann dort
Ja,
quasi
aber
sich verliebt.
Insgesamt Klaus als genereller Charakter ist ein sehr witziger und der kriegt dann eben einen sehr geilen Background, finde ich, und die Schwere von Vietnam, die du da erwähnst, finde ich, ergänzt dann diese, okay, wieso scheißt er wirklich auf alles? Wieso lässt das krachen und lebt und feiert und hurt und alles?
Ja, das meine ich ja. Also es ist ja eigentlich jetzt nicht so, wie du es gesagt hast, dass er nur feiert, rumhurt und sonst, sondern nicht, um das jetzt besser zu machen, aber es hat einen Grund, warum er sich so verhält. Und das erfährst du ja auch erst im Laufe der ersten Staffel.
Und er deutet das anfangs immer nur so an, von wegen, dass er ja quasi die dunkle Seite, die Abgründe des Lebens kennt und dass er das so zynisch gemacht hat. Dann. Also, ja, was es dann tatsächlich ist, erfahren wir halt dann auf sehr bittere Weise. Aber ich finde, sie haben Klaus dann irgendwie ab dem Zeitpunkt immer mehr vernachlässigt. Also ab dem Zeitpunkt ist immer weniger Klaus gewesen, immer weniger der dieser wirklich unterhaltsame Zynismus für ihn. Und ich finde seinen Zynismus erfrischend in dieser, in die, in, generell in der Serienwelt. Dieses, er hat für mich so ein bisschen was von Dr. House. So
Ja,
quasi,
true.
ich sag euch, was ich mir denke, komme was wolle, und ihr könnt es nur so sehr an eine heile Welt glauben, ich kenne die andere Seiten.
Ich glaube, die Thematik Klaus ist in general ein bisschen too heavy für eine Comic-Verfilmung, ist meine Interpretation jetzt darin, dass sie dadurch, dass er eben so emotional und eigentlich ein sehr tiefgründiger Charakter ist und sehr gut geschrieben als Charakterbild in general, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, für diese Gesamtheit der Thematik, die sie in 4 Staffeln zusammenstauchen mussten, einfach too much. Und dementsprechend haben sie es dann einfach zwar schon thematisiert, aber dann irgendwann einfach nur quasi zur Seite geschoben.
Ja, aber wenn du genau hinschaust, ist ganz Umbrella sehr schwer. Da ist generell viel
True.
Tragik, da sind wirklich tiefsitzende emotionale Traumata, allein von Hargreaves selber, der die Kinder ja nicht wie ein Vater behandelt hat, sondern wirklich wie ein General. Dann zwischen die Kids selber, das sind verschmähte Lieben, das sind
Vaterkomplexe.
Daddy-Issues, genau, da ist alles Mögliche dabei, bis hin zu der letzten Person da in der Liste, waren ja die absolut, wie sage ich denn jetzt, ja, aufs Abstellgleis gestellt wird von der gesamten Familie. Also da sind so viele schwere Themen dabei. Klaus ist nicht der Einzige. Also Umbrella Academy ist generell für ein Comic und eine Comic-Verfilmung sehr schwer. Aber da haben wir eher ein paar Beispiele, die diese Schwere versucht haben, auch in Comic- und Comic-Adaptionen zu bannen. Punisher zum Beispiel.
Oh
Oder
ja.
die Neuauslegung von Daredevil, die Netflix gemacht hat. Das sind ja auch, haben wir irrsinnige Schwere und eine
Jessica Jones.
Düsternis. Habe ich aber nicht gesehen, kann ich nichts dazu sagen, aber ich nehme dich beim Wort. Ja, also. Generell ein sehr schwerer Comic. Und jetzt habe ich es gerade kurz erwähnt. Das letzte Mitglied der Umbrella Academy waren ja Hargreaves, später Victor Hargreaves und da genannt The White Violin. Originally thought normal and shunned by her teammates, Vanya Hargreaves was led to crime and created mass destruction as The White Violin. Ja, also Crime jetzt nicht per se in der Serie, aber dass sie zur Verzweiflung getrieben worden ist, um dann quasi Mass Destruction als White Violin zu verursachen, das passiert. Das ist halt eigentlich der Kern von Staffel 1.
Ja, in den Comics, es waren ja von Anfang an die Bedrohung und ihre Entwicklung zu White Violin passiert ziemlich schnell und abrupt. Und in der Serie wird ihre Geschichte aber viel langsamer aufgebaut und mit einem starken Fokus auf ihre Beziehung zu den anderen Geschwistern und die persönliche Entwicklung vor allem. Und dazu eben der Charakter wird halt als bisexuell dargestellt, was in den Comics halt auch nicht thematisiert wird.
In Staffel 1, jetzt kann ich endlich gescheit mitreden. In Staffel 1 ist es ja so, dass das Five aus Versehen in die Zukunft springt. Er springt zu weit in die Zukunft und landet in so einer Postapokalypse, wo er den Untergang der Welt sieht. Und er ist der einzige Überlebende zusammen mit dieser Zeitreiseagenten, die Timelines sicher halten sollen, denen begegnet er. Er kommt dann irgendwie zurück in seine Zeitlinie zu seiner Familie. Und will dieses Ende der Welt aufhalten, weil das nur 7 Tage nach seinem Verschwinden anscheinend passiert ist. Sie haben also 7 Tage Zeit herauszufinden, warum ist die Welt untergangen, woran und wie kann man das verhindern. Sie haben also keine Ahnung, dass das Vanya war und arbeiten alle zusammen mit Vanya gemeinsam daran, das aufzuhalten. Allerdings durch geschwisterliche Zwistigkeiten, dem die Daddy-Issues und auch diesen sehr abwesenden Vater, emotionslosen Vater, sind die halt nicht unbedingt gut zueinander und am meisten kriegt halt Vanya ab. Und somit sind es eigentlich die Geschwister, die Vanya dazu treiben, auszuticken und letztlich zur White Violin zu werden. In dem Versuch, quasi den Untergang der Welt abzuwenden, erschaffen sie genau das, was den Untergang der Welt herbeiruft. Witzigerweise ist ja das dann die Conclusio auch der finalen Staffel, also quasi ja, jeder Untergang der Welt hat mit der Umbrella Academy zu tun. Also jedes Mal, wenn die Welt fast untergeht, ist es wegen Erna und sie sind selber die, was den Untergang der Welt verhindern müssen.
Das ist auch ein großer Unterschied zwischen Comic und Serie, weil in den Comics konzentrieren sich die Ereignisse viel mehr auf das Übernatürliche und das Surreale. Und in der Serie wird die Apokalypse aber eben menschlich dargestellt und viel mehr auf das, mit viel mehr Gewicht auf den persönlichen Geschichten der Charaktere.
Oh, Michi, jetzt mal ganz, ganz banal gefragt. Erste Staffel, wenn du dich noch zurückerinnerst, wie hat die damals angeholt?
Ziemlich genial, muss ich sagen. Allein schon der Einsatz von ich sage jetzt mal, absolut bestimmten Musik-Tracks oder der Soundtrack an sich. Ich glaube, war ja hat der I Think We're Alone Now, also die berühmte Szene aus der ersten Staffel, wo alle quasi allein im Haus tanzen und man das dann einfängt. In einer Szene, das ist ja auch, glaube ich, komplett viral gegangen und war ja einer der Antriebe, warum die Serie so durchs Dach gegangen ist, dass ich den Satz noch beenden kann. Und ja, überhaupt der Einsatz von der Musik in dieser Serie war grandios. Die Besetzung, mein
In den
Alpha Omega
ersten beiden
Phi
Staffeln.
in den ersten
Die
beiden Staffeln.
Musik hat bei Staffel 3 und 4 stark nachlassen.
Ja, also wir reden jetzt noch von Staffel 1 und da war es
Ja.
wirklich noch genial. Also jetzt sei es der Everybody-Moment von Klaus, der ja seinen Kult quasi auf den Texten von Backstreet Boys irgendwie aufgebaut hat. Und ja, genial. Also ich glaube, Don't Stop Me Now kommt in der zweiten Folge oder so, wo die maskierten Teddybären sich einfach nur gehen lassen und alles Mögliche vor das Maschinengewehr kriegen. Also, ja, das hat mich gecatcht.
Ari, wie hat die erste Staffel gehört?
Ja, mega. Ich fand die ganzen Charaktere urgeil und sowieso von der ersten Sekunde an den Fall verliebt quasi. Und haben mir gedacht, boah, der Bub wird's noch weit bringen. Und das wirklich, ab dem Zeitpunkt habe ich mich eigentlich hauptsächlich nur noch auf ihn konzentriert. Und war halt wirklich hooked. Die erste Staffel war in sich gut geschlossen und gut aufgebaut auf jeden Fall. Hat Lust auf mehr gemacht.
Aber wie ich schon gesagt habe, ganz fair, es ist halt sehr viel auf Five aufgebaut, einfach
Ja.
seine Performance. Da bist du halt einfach sofort drin, weil du denkst, Alter, der spielt den alten Mann perfekt. Und gerade wenn du zum alten Mann wirst und dann erkennst, wie gut er das macht, als, wie alt war er damals? 15?
Ja.
Sowas. Ja. Genials.
Aber das finde ich halt auch irgendwie jetzt retrospektiv betrachtet weird, aus der Tatsache heraus, dass es eigentlich um Vanya geht, die das the main problem ist, und dann aber du so einen großartigen Schauspieler hast, der eigentlich die Show klaut.
Jetzt, Moment. Damals noch Alan Page, jetzt Elliot Page hat einen grandiosen Job hingelegt. Generell, alle haben einen guten Job. Klaus hat einen fantastischen Job hingelegt. Aber halt, ich vergesse aber seinen Vornamen, aber er ist Gallagher.
David Gallagher,
David,
nein,
na,
wait,
falsches
wurscht,
Jahrzehnt.
ja.
Na, der hat einfach überall Nuancen draufgesetzt. Bei mir war es so, mir hat die Serie selber nicht abgeholt. Ich habe mir ein bisschen mehr erwartet von diesem, was der Comics und die andere Sorte Superhelden, jetzt nicht strahlende Capes und irgendwie so ein ganzes Sammelsurium an Fähigkeiten, sondern ein Team, wo jeder Einzelne eine bestimmte Fähigkeit hat und so Kids und dann doch Erwachsene, ihr mal wirklich was Cooleres erwartet. Aber dann kam Five. Das war wirklich so diese, der Mangel an Superhero-Action und dem, was ich mir dachte, dass es werden würde, ist komplett ersetzt worden durch, wie geil ist bitte dieser Charakter, wie geil spürt denn der, und ich will mehr Interaktionen mit Five. Und genau das, was der Mich jetzt angesprochen hat, ein Teenager, der spielt, dass er eigentlich im Inneren ein alter Mann ist. Das, und das auch nur so geil umbringt. Also wirklich, das war oberste Liga. Und das hat mich an der ersten Staffel dann danach gecatcht gehabt. Und Klaus war halt dann für mich so dieser Comic Relief in der ersten Staffel. Und in der ersten Staffel war er primär dafür da. Und das hat ihn auch sehr charismatisch, sehr sympathisch gemacht. Und alles und jede Szene mit Klaus und mit Five war einfach zum Feiern. Und dann kam Staffel 2. Gemeinschaftliche Zeitreise zurück in die 80, 70er,
60er.
60er, 60er, 60er. Und da hat, finde ich, auch der Soundtrack nochmal eins draufgesetzt. Da kam auch die berühmte Szene mit In Hell I'll Be in Good Company. Ein Song, den ich nach wie vor in so vielen meiner Playlists habe, weil ich kriege ihn einfach nicht aus dem System. Er ist zu geil. Und ich habe das seither angefangen, The Dead South generell zu hören, weil die so eine geile Band sind. Aber die allein der Kontrabass losgeht. Dum, 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 dum. Und jeder ist sofort diese, und dann geht das Pfeifen los und ja, bist sofort dran. Ja. Also soundtrack-technisch definitiv ans draufgesetzt. Story-technisch dachte ich mir anfangs, was wird es jetzt, wenn alle da in der Vergangenheit festsitzen? Aber ich finde, die Staffel 2 hat echt eine geile Story abgeliefert mit dieser Zeitreiseagenten, auch mit dann Diegos späterer Frau, ich habe ihren Namen jetzt gerade vergessen.
Ciao.
Na, 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 Diegos Frau ist nicht Chacha.
Ah ja, dann Blödsinn.
Chacha ist eine von den beiden
Ja,
maskierten
stimmt, sorry.
Maschinengewehr-Wahnsinnigen. Aber dieses Kind und dann auch eben Vanyas, noch Vanyas Geliebte, wo sich halt schon abgezeichnet hat, dass Vanya bald irgendwie Victor werden wird. Das hat sie bei Ellen Page auch abgezeichnet, dass die nicht mehr lang Ellen sein wird. Ja, einfach, weiß nicht, grandiose Fortsetzung, finde ich.
Die
Da hat
zweite
alles gestimmt.
Staffel ist auch generell viel besser angekommen, auch bei der Community. Die hat nämlich sogar 91% Zustimmungsrate gehabt, wobei die erste nur 75 hatte.
Und da sind ja die Fähigkeiten von einer ein bisschen besser eingesetzt worden. Mehr Team-Action, mehr auch dieses Aufeinander abspielen der Fähigkeiten, bis eben dann Diegos Freundin gekommen ist, die alle Fähigkeiten hat kopieren können. Das war dann so, Alter, wirklich eine geile Staffel. So, wir nehmen Staffel 1 und hauen wirklich ein schönes Schauferl oben drauf mit einer guten Story. Hätten sie es mit dem abgeschlossen, ganz ehrlich, ich war zufrieden gewesen. Einmal zurück in die normale Zeitlinie. Wir haben alles wieder gerade gebogen, sowohl die Zukunft als auch die Vergangenheit. Danke. Das war ultra geiler Abschluss gewesen.
Ja, wahrscheinlich.
Und dann kam Staffel 3, die Sparrow Academy. Also sie kommen zurück in die normale Gegenwartszeit, wo sie ursprünglich herkommen, zurück in ihr Zuhause. Nur um festzustellen, da ist nicht mehr die Umbrella Academy, sondern da ist plötzlich der tote Ben. Und der tote Ben, wobei Moment, in Staffel 2 ist es auch, wo Klaus nach Vietnam kommt, gell?
Ja, das ist Staffel 1.
Staffel 1 ist nicht Staffel 2 Vietnam? Moment, das ist durcheinander. Warte mal, Staffel 2 ist dann aber dieser Hippie-Kult um ihn.
Nein, das war auch Staffel 1.
Da Staffel 1. Was ist denn in Staffel 2 mit Klaus passiert?
Er war einfach.
Na, 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 na. Satz euch sicher.
Ja.
Gut, auf jeden Fall.
Meine Medikamente sagen, ich habe recht.
Jedenfalls Staffel 3, die Sparrow Academy, die haben natürlich gleich mal ein Beef mit die Umbrellas, weil da stimmt was nicht. Was tat sie in unserem Zuhause und dieses und jenes. Also es entsteht eigentlich nur so eine Art Zwist und Rivalität zwischen denen, das eine Zeitl anhält und dann auch irgendwie nicht. Weil es ist nur, irgendwie ist das voll hintergründig. Es ist voll wurscht, ob die einen Zwist mit den Sparrows haben oder nicht. Dieser ganze Zwist ist nur dafür da, dass die einen neuen Ben kriegen und sich Luther halt so ein bisschen in die Ding verliebt, in die, ich will den Namen vergessen, Sloane. Luther verliebt sich in die Sloane und die kriegen einen eigentlichen Ben. Dafür ist die Sparrow Academy da. Alles andere ist eigentlich, spielt sie dann in diesem komischen Hotel ab, von dem ich jetzt echt zu wenig nur einen
Okay, sorry,
Schirm
meine Medikamente hatten nicht recht. In der zweiten Staffel gründet er den Kult.
habe. Ja. Denke mal. Irgendwas muss in der zweiten Staffel gewesen sein, weil das passt irgendwie gar nicht. Aber ja, in der dritten Staffel dreht sie eigentlich es primär alles um dieses interdimensionale Hotel und da ist ein Apparandus drinnen, wo genau die sieben Hargreaves Kinder sich irgendwie auf bestimmte Positionen stellen müssen, um dann auch wiederum irgendwie das Ende der Welt oder irgend sowas einzuläuten oder zu verhindern oder was der Geier. In Staffel 2 ist er das ein Kennedy-Attentat, oder?
Genau.
Genau, das ist Kennedy-Attentat. Und in Staffel 3 ist.
Deswegen heißt er Dallas.
Ah, okay. Und in der dritten Staffel ist wirklich nur dieses komische Hotel, in dem sie sich wieder. Das ist eigentlich der Hauptpunkt.
Ja, da ist diese Energiesingularität, die sich im Keller bildet und die alles einsaugt und die Welt zerstört. Irgendwie so, oder? Ja.
Ja, und sie müssen das irgendwie einsaugen und dabei zugrunde gehen, damit das eben nicht ausbreitet, damit sich das nicht ausbreitet.
Okay, aber mit dem hat eigentlich die Sparrow Academy nichts im Hut. Die Sparrows, wozu sind die da?
Na, die Ding war ja dann dabei bei dem Ganzen, eben die, in die sich Luther verliebt hat. Die war ja
Aber
dann
sie
auch
ist
im
nicht nötig.
Hotel.
Sie
Ja.
wird ja im Hotel umgebracht.
Ja.
Die stirbt ja dann im Hotel. Also sie ist wirklich nur für Cash Romance da. Mehr ist es nicht. Der einzige Zweck, den die Dinger erfüllen, ist wirklich, dass der Ben auf irgendeine Weise zurückgebracht wird, denn den brauchen wir für Staffel 4. Ah ja,
Ja, aber da
Staffel.
noch dazu als Arschloch zurückkommt, ne?
Ja.
Ja. Bullshit, ja.
Staffel. Das ist ein Riesenarschloch. Es ist so richtig ein Riesenarschloch.
Voll.
Und dann kam Staffel 4. Ja, wer für euch, wir haben jetzt quasi mehr oder weniger Staffel 3 ist so egal, glaube ich, abgenickt. Michi, hast du zu Staffel 3 irgendwas nur zum Sorgen?
Ja, die Footloose-Szene war cool. Das war natürlich eine
Oh,
geile
ja,
Szene.
stimmt, Footloose war in Staffel 3.
Das war,
Das
ja.
war geil. Da hat man sich gedacht, hey, Staffel 3 wird geil. Das ist gleich in der ersten Episode, ne?
Genau, ja.
Die Footloose-Szene in der ersten Episode, die war geil, ja, stimmt. Die war richtig cool. Und dann war es das. Ab dann geht's nur mehr
Sagen wir
dahin.
mal, es geht nicht unbedingt bergauf. Oder sie
Ja.
halten nicht unbedingt das.
Und da ist auch der
Level.
Wechsel von Vanya zu Victor, das ist auch in Staffel 3.
Genau.
Das wird allerdings, finde ich, eigentlich sehr kurz und knackig und nüchtern so, hey.
Ich finde, sie machen es absolut richtig. Sie
Ja.
machen es nicht zum Hauptthema. Sie
Ja.
reden trotzdem drüber und so wie eine Familie reagieren soll, so nach dem Motto, ja, ist halt jetzt so, bist halt trotzdem
Ja.
unser
Bist du
Geschwisterteil
halt
und
jetzt,
kein Feind.
genau, bist du halt jetzt unser Bruder. Die
Ja.
nehmen das genauso. Victor sagt dann, Leute, ich spüre was in mir, das wollte ich schon länger und wollte euch das auch sagen und die anderen so, ja, passt eh, was machst du so einen großen Wind drum? Hättest du halt einfach was gesagt?
Ja.
Und eben ja, die Footloose-Szene. Also die zwei Sachen sind für Staffel 3 erwähnenswert. Die Footloose-Szene kann man sich auf YouTube reinziehen, wo man
Ja.
die Staffel selber nicht anschauen will. Mega, also die Footloose-Szene ist echt gut. Besonders weil man in dem Moment nicht damit rechnet. Die geht aus dem Nichts los. Ziemlich geil. Aber das
Also
war's.
dafür ist dann halt die Sparrow Academy da, weil, ja, Spoiler-Alarm, es ist ja dann doch nur aus Grund einer Kraft von einer von denen passiert.
Stimmt, das ist der komische Nöbel da. Aber ja, Staffel 4. Staffel 4. Ey. Ah, wie? Wer wird morgen anfangen?
Aaron Walker war toll. Okay, dann, ja. Also Megan Mullally, wie sie ja wirklich heißt, die meisten kennen sie halt als Karen Walker aus Will & Grace. Als ich sie in der ersten Szene gesehen habe, habe ich gedacht, hey, könnte was werden. Geil, mit der Besetzung. Und dann helfst du mir kurz, auch so ein bekannter Schauspieler, der den Mann gespielt hat, der ja auch in The Last of Us in der Serie für Aufsehen gesorgt hat mit der Rolle. Aber dachte, könnte was werden? Es fängt schon wieder ein bisschen komisch an bei, was haben sie gespielt? Bridge? Nein, Bingo, oder? Bingo, mit einer Bingo-Szene hat es angefangen. Und dachte, hey, könnte ganz cool werden. Und dann noch das folgende Aufeinandertreffen in der Parkgarage. Ja, schauen wir mal, das könnte ganz cool werden. Naja, ist es nicht. Also, das muss man auch sagen, ich glaube, es waren nur 8 Folgen im Vergleich zu 10. Was gut, okay, geht ziemlich sicher auf die Streiks zurück, die es ja gegeben hat im vergangenen Jahr, dass einfach nicht gedreht werden konnte. Also reden wir uns bitte einmal darauf raus, wenn es andere Gründe gab. Ja, sie haben es einfach verbockt. Ich versuche gerade da irgendwie um Luft zu ringen und nicht aufgrund der Verkühlung, sondern einfach um was Gutes zu finden. Und ich glaube, außer die wirklich, wirklich ins Übertriebene gezogene Musikszene in dieser Staffel, im VW, die gerade als Jungeltern wahrscheinlich in Mark und Bein übergegangen ist.
ja, das habe
Das
ich
war so
gebracht.
ein Lückenfüller irgendwie.
Ich fand es wirklich grandios, weil sie es wirklich so an die Spitze getrieben haben und du denkst, okay,
Ja.
jetzt ist vorbei. Und dann nochmal, und dann
Das
nochmal, und dann nochmal.
der einzig herrliche Moment war, wo dann wirklich der Bus daherkommen ist und dass das von leiser immer lauter werden gehört. Das war ein großartiger Moment. Dieser scheiß Kinder. Wir verraten es euch nicht. Wann ihr wissen wollt, worüber wir jetzt uns tatsächlich freuen, das wird der eine Punkt sein, den spoilern wir euch nicht und zwingen euch, diese katastrophale Staffel zu schauen.
Ist eh schon in der ersten Folge, oder?
Na?
Mhm.
Na, das kommt erst später. Zweite, dritte
Wirklich?
Folge und dann aber,
Es wird ja erst
holen sie den Finger
aufgebaut
in die
mit dem.
Wunde.
Es wird erst aufgebaut mit, die kommen ja alle eigentlich gar nicht mehr miteinander zurecht und es dauert ja eigentlich urlang, bis sie sich wieder zusammenfinden.
Ah ja, stimmt, genau. Sie müssen ja noch Sake trinken,
Das
bevor das losgeht. Stimmt.
sie
Ja, genau.
müssen ja erst genau miteinander essen gehen und Victor muss gekidnappt werden. Dann setzen sie alle in den Wagen und dann geht das Ding los.
Ah
Geht die
ja,
Musik
okay.
los. Wobei ich sagen muss, die vierte Staffel an sich ist okay. Die vierte Staffel an sich ist okay. Sie ist zu kurz, sie ist zu wenig ausgebaut. Das habe ja der Arik gesagt, quasi
So sehr kudelt.
zu sehr kudelt, zu wenig eingegangen auf so viele coole neue Themen, die sie hätten ausbauen können. So wie zum Beispiel dieses Zeitreiseding mit Five und Layla. Layla, nicht Layla, Layla, die da dann festgesteckt sind. Das war schön ausgearbeitet. Da ist wirklich ein bisschen was eingegangen in dieses, die stecken da fest, die erleben da eine parallele Zeit miteinander.
Ja, aber ganz
So.
ehrlich, wenn da noch mehr gekommen wäre oder sie eine ganze Folge dem gewidmet hätten, wäre es zu viel gewesen.
Ja, korrekt. Aber ich hätte gern ein bisschen mehr so ähnliche Substanz gehabt für zum Beispiel die neuen Fähigkeiten. Ein bisschen mehr Substanz auch für dieses, woher überhaupt diese andere Person kommt, die dann mit Ben fusioniert. Wie ist das? Da ist ja null Erklärung da.
Ja.
Da, es hat mir Erklärung gefehlt und Substanz gefehlt. Aber Grundsätzlich wäre es ja gut gewesen, mit den Erklärungen, mit der Substanz wäre das eine gute Story gewesen. Nicht sehr gut, nicht super geil, nicht zum Feiern, aber sie wäre gut gewesen. Was für mich die vierte Staffel dann letzten Endes dann abgestempelt hat als Scheiße, wo ich gesagt habe, boah, ist das eigentlich ernst? Ist das Ende? Dass das alles enden soll in nichts, wir sind jetzt weg. Dieses wir reichen uns die Hände, wir lassen uns von diesem Wesen verschlingen, fressen und plupp, alles ist, es ist nie was passiert. Uns hat es nie gegeben. Dieses, die Umbrella Academy Kinder soll es einfach durch dieses Ende nie gegeben haben und alles, was die erlebt haben, ist somit negiert worden. Solche Enden
Ja,
kennt sich echt in den Arsch hier.
nein, sie haben es nicht mehr wirklich gemacht, weil die Kinder von Diego und ich und Namen heute.
Leila.
Leila, danke, die
Und
werden ja
Allison.
gerettet. Und die Tochter von Allison, die wird ja auch gerettet. Ich
Ja, aber
wusste
das
ja nicht mal
ergibt,
mehr am
es ergibt.
Anfang von der vierten Staffel, dass sie eine Tochter hatte.
Das ist ja voll.
Da ist
Das
ja der
ist.
Mann ist ja nicht gerettet worden, aber die Tochter irgendwie schon. War das nicht so? Weil der Mann ist ja auch irgendwie in der dritten Staffel von der Allison.
Ja, aber das war die ganze, die ganze schwarzen Rechte, also rechte Erkämpfung
Ja.
der Schwarzen in Mitte der 60er. Das war, ich meine, das war eine super Storyline in der dritten Staffel, aber das war nicht der Vater von der Tochter. Die Tochter
What?
hatte es ja schon in der ersten Staffel.
Was?
Yep.
Na.
Doch.
Was?
Ja.
Nein, die Tochter
Na, na,
und
na,
den
na, na,
Mann hatte sie
ja.
ja
Das hat's in
aufgrund
der.
dieser Zeitreise, wo sie alle in der
Genau.
Zeit verschwunden sind,
Zweite
hat die sich
Staffel.
quasi ein
Da hat
neues
sie sich in
Leben
den
dann aufgebaut.
Politiker verknäut und so.
Genau.
Ja, aber da ist sie ja nicht schwanger.
Doch.
Doch. Sie hat ja mit dem dann ein neues Leben angefangen quasi. Und sie war ja eigentlich einer der wenigen, die so pisst war, warum sie zurück muss in die reale Welt, also in die reale Timeline, weil sie quasi ihre ganze Familie, die sie aufgebaut hat.
Auch stärkere Medikamente.
Ja, na, das ist definitiv zweite Staffel. Da kriegt sie die hat keiner Kinder von denen. Das Alice war die einzige, die dann eben in der Vergangenheit in die 60er Familie gegründet
Allison
hat mit
hatte doch
der.
eine Tochter, als sie in der ersten Staffel zum Begräbnis kommt. Das erzählt sie doch.
Was? Hä? Ah. Nö, 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 ganz sicher nicht. Also ich weiß nicht, was für Mats du hast, aber.
Ich habe gerade eine bunte Mischung.
Moment, 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 Moment. Ah, dann noch kurz. Umbrella. Das, na, 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 na. Das.
After five feet. Genau, she found herself in Dallas, 1991, during the height of American Civil Rights Movement. Separated from her siblings and coping with the loss of her voice, Allison navigated an segregated and racist Southern society.
So. Jetzt müssen wir das da mitten in der Episode noch eine recherchieren. Alles wegen deiner Behauptungen, Michi.
Ja. Aha.
Du bist einfach. Na. So, Allison Hargreaves. Ach, fuck. Wieso ist alles immer voller Werbung, hörst du? Drecksverdammten Pop-ups. So.
So, ich glaube, ich habe jetzt einen Tab zu viel offen. Kurz weg.
At the end of season 3, Allison finds herself reunited with her daughter Claire from the original timeline.
Ja,
The
aber
original timeline is Staffel 1.
what?
Wir müssen schneiden.
Moment, nein, 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 doch, Moment. Leaving the Academy. Leaving the Academy. Almost 10 years later, the Academy was estranged, and the members, including Allison, went their separate ways to strive on their own paths. Prior to the series, she married Patrick, on whom it is implied she used her powers to initiate her relationship. I heard a rumor that you love me. She had a daughter named Claire with Patrick. Her marriage broke down after Patrick witnessed Allison using her powers on their daughter, after which he gained full custody of Claire. After the divorce, as well as being hired for several movies, Allison acquitted Victor's autobiography, blah, 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 and she was horrified by the pages within. Das heißt, es ist alles nach der Academy passiert. Kann also nicht in Staffel 1 sein.
Doch.
Michi, da steht's schwarz auf weiß. Das ist nach der Academy passiert. Und dieser Split, dieses wir gehen getrennte Wege, das war da in die 60er. Da sind's wirklich auch mal kurz alle haben geschaut, dass sie das Beste draus machen. Eben Klaus mit seinen Hippies, Allison, die eben den Politiker geheiratet hat. Die sind ja und eben waren ja damals nur die halt die Farmerin da nageln wollte oder eben eher keine Ahnung.
Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass ja lange auch so eine Romanze zwischen Allison und Luther irgendwie Thematik war.
Ah, Luther wollte, aber Allison nicht.
Ja, aber das war halt Thema in den ersten beiden Staffeln.
Ja.
Erste Staffel.
Erste Staffel und Anfang zweite Staffel.
Ja.
Darum war ja Luther also so erschüttert, als er dann gesehen hat, dass Allison wie Neichen hat. Weil die waren
Ja.
lang dann eben getrennt, keiner hat gewusst, was die anderen tun. Und dann hat Luther herausgefunden, dass Allison geheiratet hat. Die hat ja ursprünglich in dem Frisiersalon, glaube ich, angefangen zum Arbeiten. Da hat es dann eben den Politiker kennengelernt und mit dem hat es dann ein Kind gehabt. Also das ist nicht Staffel 1. Lieber Michi. Der wird das jetzt, wenn wir jetzt die Aufzeichnung beenden, wird den ganzen restlichen Tag auf der Couch sitzen, das noch recherchieren, bis es uns schickt.
Yep.
Irgendwo wird er die
Brauche ich,
Szene
brauch ich
finden.
gar nicht, ich hab schon.
Wie, du hast das schon?
Ja, es ist noch gerade zu viel für den Chat. Ich kann es nicht vorlesen.
Lies vor.
Allisons Tochter Claire stammt aus Allisons Leben vor den Ereignissen der ersten Staffel von der Umbrella Academy. Nachdem sich die Geschwister entfremdet hatten, versuchte Allison ein normales Leben zu führen. Sie heiratete einen Mann namens Patrick, mit dem sie Claire bekam. Claire ist ihre biologische Tochter und Allison liebt sie sehr. Vor
Ja,
der ersten Staffel. Was du meinst mit der Trennung der Academy ist, was ja, die gehen ja auseinander, nachdem der Ben gestorben ist. Und in der Zeit, nach die Zeit nach der Academy, kriegt sie die Tochter. Vor der ersten Staffel. In der ersten Staffel, wenn die beginnt, hat sie schon eine Tochter. Das ist auch Thema zwischen ihr und Lufa. Lufa, Lufa, Spaceboy.
Aha. Warte, lass mich mal. Okay, ja.
In your faces.
Ich fürchte, ich fürcht, hat recht, Ari. Ja, weil der Politiker hat Ray Carson, Raymond. Den sie da in der Vergangenheit, der hat Raymond Carson. Steht da auch in dieser Bio. Ah, fuck. Er hat recht.
Good job.
Ja. Okay, deine Meds sind die guten Meds.
Kommen aus dem Krankenhaus.
Na gut. Okay.
Ja.
Aber
Wurscht. Also Staffel 4.
Es ergibt
war
halt
auf
dann
jeden
trotzdem
Fall.
Keinen Sinn, wann die in Staffel 4 löschen die sich ja aus
Ja.
jeder Existenz. Die haben quasi nie existiert.
Warum existieren dann die Kinder?
Was meine
genau.
ich?
Ja. Das,
Dadurch hat sie angefangen, dass ich recht habe.
Ja.
Habe ich schon erwähnt, dass ich recht hatte?
Gut. Ja, das war ein bisschen plot-holy. Aber wie ich euch beiden auch schon abseits vom Podcast gesagt habe, von mir aus hätte man die letzten 12 Minuten gar nicht gebraucht. Für mich hätte die Staffel gerne enden können mit 5 im Zug.
Das hätte ich fast genauso schlimm gefunden. Das war das so ein fucking unresolving Ende. So alles bleibt offen. Na, das hätte ich verflucht. Sorry, Ari. Aber das hätte ich, das,
Okay.
ich verfluche das, dass halt gesagt haben, ja, unser Ende ist, nichts davon ist wirklich passiert, weil wir löschen einfach sämtliche Zeitlinien. Das finde ich genauso blöd wie Five sitzt im Zug und ich erfahre nicht, was passiert. Weil das ist grausam. Offen lassen, komplett, ohne irgendeine Lösung, da bin ich Sheldon. Ich will wissen, wie es fertig geht.
Ich normalerweise auch, aber es war irgendwie so, für mich als großer Five-Fan wäre das irgendwie gewesen so, okay, er schließt jetzt damit ab und führt jetzt ein Leben, das er führen möchte und nicht eins, das ihm quasi vorgelegt wird, weil er muss alle irgendwie beschützen und benannt halten.
Also nicht. Fühlt sich nicht richtig an bei mir. Warum auch immer. Kann jetzt nicht einmal wirklich erklären. Kann echt nicht erklären. Was fühlt sich als
Agree
richtig
to
an? Ja,
disagree.
agree to disagree. Michi, wo hätt's für dich aufhören sollen?
Ja. Wo hätte es aufhören sollen? Ja, ich glaube, es hätte anders enden sollen für mich. Also sie hätten sich gar nicht in dieses Ding verwandeln sollen oder zumindest nur die neue Freundin von Ben war sie. In dieses Monster verwandeln, dass er das überhaupt gar nicht das erste Mal gemacht hat. Es war komplett unrund. Wenn du mir jetzt fragst, wie hätte es enden, ich kann es dir nicht sagen, auf jeden Fall nicht so. Aber ich bin auch nicht der Autor von der Serie, glücklicherweise. Aber es war sehr, sehr unsatisfying. Deswegen sage ich auch so auf einem Level, also einfach, es ist zu viel, zu schnell passiert, wobei ich jetzt nicht sage, dass sie eben diese Geschichte von Lila und Five hätten noch vertiefen sollen, weil das war für mich erzählt, ist in Ordnung, hat gepasst, aber ja,
Die sein müssen, though. Hat die sein müssen.
ja, wenn sie es auf einem Level gemacht hätten von meinetwegen, ich hätte mir auch einreden lassen, dass sie es bei 5 Folgen belassen. Und dann einfach sagen, okay, keine Ahnung, sie stellen alles zurück und haben keine Kräfte mehr, dann kann das alles nicht mehr passieren. Aber ja, Paradoxen, Self-Fulfilling Prophecy wird anfangen. Ja, keine Ahnung. Also, wie gesagt, das Beste war halt leider wirklich der Musical-Moment in Staffel 4. Und das ist dann leider nicht getoppt worden. Und das halt wirklich mit einer geilen Besetzung. Die halt einfach da war, weil, wie gesagt, mit dem Nick Offerman. So, jetzt fällt er mir endlich ein. Also, und der Karen Walker, ich nenne sie jetzt einfach Karen Walker, weil so kennt sie jeder. Wirklich starke Besetzung und auch die Besetzung vom Rest, die sind halt geniale Leute eigentlich. Deswegen haben sie 3 Staffeln noch durchgebracht. Aber ich weiß nicht, was da so schiefgegangen ist. Ich meine, da hättest du doch nicht wirklich retten können, wenn du jetzt 8 Folgen gemacht hättest oder 10.
Ja, das, ich glaube halt wirklich, dass daran liegt, dass so viel unaufgelöstes, unerklärtes und einfach so Larifari war. Bisschen mehr Substanz und die Sache hätte ganz anders ausgeschaut. Ob das durch mehr Folgen geht oder mehr was der Geier, Länge, glaube ich gar nicht. Vermutlich hätten sie es in der Länge auch geschafft, wenn es einfach dafür gewisse andere Elemente, die völlig unnötig waren, gestrichen hätten. Weiß ich nicht. Es war zu wenig. Einfach zu wenig.
Ich werde auf jeden Fall, glaube ich, die Comics, die letzten Comics, die rauskommen, dann wirklich lesen, weil es interessiert mich jetzt, inwiefern sie das jetzt aufgreifen. Ob
Ja.
jetzt die Serie das Comic beeinflussen wird.
Ja, ich hoffe nicht.
Ich hoffe es auch nicht. Also für den Segen der, also für den Seelenfrieden der Comic-Fans hoffe ich, dass die Serie die Comics nicht beeinflusst. Ja, ich würde mal sagen, das war Umbrella Academy. Das wirklich, das war jetzt ganz, ganz nüchtern. Wir sind halt ein bisschen zach, ein bisschen langsam, aber liebe Leute da draußen, wir sind halt leider wirklich alle drei krank. Ganz knackig. Ari, findest du, ist das eine Serienempfehlung? Sollte man, wenn man es noch nicht gesehen hat, sollte man es gesehen haben?
Wenn man wirklich nichts anderes zu tun hat und sich berieseln lassen möchte.
Michi, was sagst du?
Die ersten zwei Staffeln auf jeden Fall, vielleicht noch ein paar Episoden der dritten und that's it.
Dem schließe ich mich an. Die ersten zwei Staffeln sollte man echt gesehen haben. Bei der dritten Staffel reicht die erste Episode bis zur Footloose-Szene. Und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr euch den Rest antut oder nicht. Es wird nicht besser, aber das haben wir dann bei der Ari. Es ist berieseln. Und ihr wirklich nichts anderes zum Schauen habt, lasst euch ein bisschen berieseln. Erwartet euch nicht zu so viel, dann wird es auch keine Enttäuschung werden. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir verabschieden uns jetzt alle in unserer jeweiligen Krankenlager. Es hustet euch einmal an der liebe Michi.
Hust, hust.
Hust, hust. Es niest ins Mikrofon die Ari.
Bussi und Baba.
Und von mir gibt's ein herzliches. Na, liebe Leute, bleibt's gesund, passt auf euch auf. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.